Ja, wir wollen wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale Soatra Gacchanto Devata Sadammang Munirachasa Sunanto Sagamokkhadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Ja, wir haben die letzten Tage immer wieder davon gesprochen, wie wichtig unsere Geisteshaltung ist, wie wichtig unsere Ausrichtung ist, unsere Gesinnung ist. Und ich denke, die meisten von uns haben das verstanden, dass das wichtig ist. Und haben auch verstanden, dass natürlich eine gewisse Selbstverantwortung damit verbunden ist. Und gleichzeitig kann es sein, dass wir all das wissen und vielleicht auch schon oft gehört haben und gleichzeitig es uns nicht immer gelingt, in dieser Ausrichtung zu bleiben. Und dann kann es sein, dass der Geist anfängt, frustriert zu werden, dass er anfängt, uns selber zu tadeln, mit uns zu schimpfen. Und dann kommen wir in was rein, wo wir eigentlich wieder wissen, ist gar nicht gut, jetzt da reinzukommen. Und gleichzeitig ist das etwas, was nicht unüblich ist auf dem Weg. Und auch in einem Meditationskurs kann es sein, dass Phasen da sind, wo es dann auch mal ganz gut ist und ganz gut läuft und dann auf einmal kommt wieder was, wo man denkt, Mensch, es war doch schon mal besser, es ist doch schon mal besser gelaufen, ich war schon mal besser drauf oder wie auch immer. Und auch da müssen wir natürlich wieder damit zurechtkommen. Und ich möchte euch da sehr, sehr ermutigen, seid geduldig mit euch, seid nachsichtig mit euch, seid tolerant mit euch. Furchen, die wir vielleicht über Jahrzehnte angelegt haben oder die nicht nur vielleicht über Jahrzehnte von uns angelegt wurden, sondern vielleicht sogar über Jahrhunderte, Jahrtausende angelegt wurden im Kollektiven, die können wir nicht so ohne weiteres gleich loslassen. Da gehört viel Übung dazu. Und ich bin diesmal so auch so ja fast ein bisschen glücklich, nochmal was mitgebracht zu haben, nochmal eine neue Möglichkeit mitgebracht zu haben, die ich selber oder die wir gerade selber so am Entdecken sind, dass wir eben auch im Außen Orte finden können, Kraftquellen finden können, auf die wir uns ausrichten können, die wir entdecken können, die wir suchen können, die wir aufsuchen können, so dass wir da auch so eine sogenannte vielleicht äußere Unterstützung haben für das, was innerlich da zu tun ist. Auch so ein Ort wie hier hat so eine Kraft, hat eine friedliche Kraft. Und manchmal passiert es, dass man tatsächlich hier ankommt und in diese friedliche Energie dann auch, wie selbstverständlich, auch reinrutscht. Und manchmal ist aber auch was in uns da, wo sich dagegen sträubt und wo da nicht will und nicht einlenken will und sich dem nicht hingeben will und sich dem nicht anvertrauen will, da wo ganz einfach so eine innere Stimme da ist, ja, jetzt lasse ich mich wieder ein auf das Ganze und dann muss ich zu Hause wieder irgendwie zurechtkommen in der Welt, in der ich dann wieder zurückkehre. Das ist tatsächlich etwas, mit dem wir konfrontiert sind und das auch eine große Herausforderung für uns bedeutet. Wir sind vielleicht hier auch in einem geschützten Raum, auch ein Raum, wo wir vielleicht sogar auch mal den Mut haben, etwas mehr aufzumachen, uns etwas mehr einzulassen, etwas mehr hinzugeben. Und gleichzeitig ist hinten auch immer wieder so eine Stimme da, ja, wenn du jetzt zu sehr aufmachst, wenn du zu sehr weit wirst, wenn du dich zu sehr verletzlich machst, zu sehr spürsam wirst, wie willst du dann zu Hause damit wieder zurechtkommen? Es ist, ich möchte fast sagen, ein bisschen ein Dilemma auf unserem Weg. Und gleichzeitig ist es so, dass vielleicht dieses Aufmachen, dieses sich neu ausrichten, dieses Transformieren, das ja da auch stattfindet in einem Meditationskurs, auch wiederum Auswirkungen auf unser Leben hat. Dass sich vielleicht auch in unserem Leben Dinge verändern, wo wir uns vorher gar nicht vorstellen hätten können, dass sich die verändern. Auf einmal kriegt man einen anderen Job. Auf einmal trifft man andere Menschen. Auf einmal ist irgendwo in unserer Nähe eine Meditationsgruppe, wo wir hingehen können. Auf einmal merken wir tatsächlich, dass in unserer Umgebung tolle Plätze sind, wo wir immer wieder hingehen können. Vielleicht sogar Kraftplätze. Wir wohnen vielleicht direkt an einem Kraftplatz und haben es bis jetzt gar nicht so mitbekommen. Wir entdecken alte Bäume, die vielleicht bis jetzt ja auch da waren. Alte Bäume natürlich da waren, aber die wir bis jetzt noch nie wahrgenommen haben. Wir gehen an einen Bach und entdecken am Bach wieder ganz neu. Wir wohnen vielleicht in der Nähe von Bergen und entdecken die Berge nochmal für uns ganz neu. All das ist möglich. Und das ist vielleicht das, was in dem Kurs jetzt so nochmal als zusätzliche Botschaft vielleicht auch kommt, dass wir diese äußeren Plätze, diese äußeren in Anführungszeichen äußeren Orte durchaus auch suchen können, dass das auch ein Teil von unserer neuen Ausrichtung ist und dass wir da nicht nur für uns etwas sehr, sehr Wertvolles machen, sondern dass wir auch etwas Wertvolles für Mutter Erde da machen. Indem wir nämlich diese Orte wieder mehr wahrnehmen, mehr wertschätzen, mehr würdigen, vielleicht sogar mehr lobpreisen. Vielleicht fallen uns da Lieder ein, die dann hochkommen, wenn wir an solchen Orten sind. Und dadurch wird natürlich auch eine Verbundenheit gelebt oder zum Ausdruck gebracht. Und das tut natürlich auch dem Ort und Mutter Erde auch gut, wenn da immer mehr Menschen sich neu ausrichten, sich neu besinnen und wieder in einen neuen Kontakt gehen. Und gleichzeitig ist es so, wenn wir das im Außen mehr und mehr praktizieren, hat es natürlich auch wieder umgekehrt Auswirkungen auf unser Innenleben. Wir werden innerlich uns auch mit der Zeit leichter tun, immer mehr auf das Heile auszurichten. Ja. Der Buddha hat davon gesprochen bei der rechten Gesinnung, dass wir da vor allem auch eine gewaltfreie und eine gebefreudige Gesinnung entfalten können. Eine gewaltfreie Gesinnung, vor allem auch erst einmal in Bezug auf uns selbst. Da findet ja oft am meisten Gewalt statt, weil wir uns selber oft, weil wir oft selber der größte Kritiker von uns sind oder weil wir oft selber auch der größte Richter von uns sind. Und da oft so ein inneres Gericht auch stattfindet. Und da vielleicht auch in dem Zusammenhang immer wieder auch sich dran erinnern an die Kraft der Vergebung, die auch mit der rechten Gesinnung zu tun hat. Da geht's ja auch ums Geben bei der rechten Gesinnung, ums Hergeben, ums Vergeben, auch im emotionalen Bereich. Aber auch da, interessanterweise, tun wir uns immer wieder schwer, dass wir in diese neue Haltung vielleicht kommen, in diese tolerante, großzügige, nachsichtige, mitfühlende Haltung kommen. Auch da sind wir natürlich auch in etwas gefangen, was ja über Jahrhunderte ja sozusagen gepflegt wurde, dieses Schuld, diese Schuldformation, diese Sünderformation oder diese Angstformation, die damit zu tun hat, dass wir, wenn wir was nicht so gut hingebracht haben oder wenn wir tatsächlich, wenn wir jemand anders verletzt haben oder uns selber verletzt haben, das dann so noch zusätzlich zu dem, was da geschehen ist, dass dann noch so eine Keule obendrauf kommt, ja, dass wir uns dann noch extra schuldig fühlen und in einer Täter- oder Opferidentifikation noch reingehen und dann ja uns da drin aufhalten. Und das ist auch tatsächlich so die Schwierigkeit aus diesem Schuldbusiness, sage ich jetzt einmal, und Sündenbusiness da rauszukommen, weil es ganz einfach auch eine gewisse Identifikation mit sich bringt. Und manchmal sind diese Identifikationen sehr, sehr stark. Sowohl die Täteridentifikation als auch die Opferidentifikation. Und wir geben das nicht so ohne weiteres her. Ja. Es ist zwar offensichtlich, dass uns diese Identifikation nicht gut tut, dass die mit Schmerz verbunden ist. Und es ist offensichtlich, dass das wahrscheinlich auch für andere nicht so gut ist oder nicht so heilsam ist. Und gleichzeitig irgendwie wissen wir das und gleichzeitig fällt es uns trotzdem schwer, das loszulassen, herzugeben, dem die Möglichkeit zu geben, dass es heil wird. Vielleicht auch einmal sich bewusst machen, dass das auch wieder eine Identifikation ist, mit der wir uns beschäftigen, in der wir gefangen sind, dass das auch vielleicht eine Identifikation ist, die auch damit zu tun hat, uns immer wieder so neuen Schmerz auch zuzufügen. Und ja, Eckhart Tolle, ein Weisheitslehrer unserer Tage, sehr mit sehr bemerkenswerten Einsichten und einem sehr bemerkenswerten Werdegang auch und ganz tollen Vorträgen, der hat da in dem Zusammenhang vom Schmerzkörper gesprochen. Ja. Und hat davon gesprochen, dass ein Teil von uns immer wieder auf der Suche ist, diesen Schmerzkörper zu ernähren. Ja. Klar, dieses Ego, könnte man auch dazu sagen, zu dem Schmerzkörper, das besteht letztendlich auch aus Schmerz. Ja. Und es ist letztendlich auch die ganze Zeit auf der Suche, wo kann ich die nächste Nahrung finden, wo kann ich das nächste Mal finden. Und da haben wir natürlich auch unsere gewohnten Nahrungsquellen, eben Täteridentifikation, Opferidentifikation, dieses Selbsttadeln, dieses sich runtermachen, sich selbst kritisieren oder natürlich viele andere Möglichkeiten, jemand anders zu beschuldigen, jemand anders zu kritisieren. Ja, dieses Unwohlsein, diesen Mangel, dieses Abgetrenntsein, dieses blockiert sein, dieses entfremdet sein. Natürlich kann man auch im Außen jemanden finden, den wir beschuldigen und der dafür verantwortlich ist, dass es uns so geht. Ja. Auch da haben wir unendlich viele Nahrungsquellen. Und oft ist es so, dass wir schon am Morgen aufstehen und vielleicht bei unserem Partner, unserer Partnerin da irgendwas läuft nicht ganz rund und wir machen da schon immer so unsere Späße, dass wir schon diese Haltungen dann immer so ein bisschen ad absurdum führen. Warum schaust du so? Und dann wissen wir schon wieder, jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen in dieser Richtung unterwegs und inzwischen machen wir uns schon ein bisschen drüber lustig. Wo man leichter mal reinrutschen kann. Was meinst du damit, was du da sagst? Oder so. Und dann fängt man an, so, man ist selber nicht so gut aufgewacht, man ist selber nicht so gut drauf. Und dann fängt man an, dann so ein bisschen sich gegenseitig so ein bisschen zu triggern. Und merkt dann, das ist eigentlich gar nicht so gut, was ich da mache oder was da von der anderen Seite kommt. Aber man kann nicht aufhören. Ja, man kann nicht aufhören und steigert sich dann so ein bisschen rein. Man fährt fort und bis man schaut, hat man da ein ganz schönes Essen zustande gebracht, mit dem man sich wieder ernähren kann, mit dem man wieder den Schmerzkörper dann gut füttern kann. Und da haben wir natürlich unsere gewohnten Dinge, die wir immer wieder ohne weiteres auffrischen können und hernehmen können. Und wir sind da auch in dem Bereich interessanterweise sehr kreativ. Also, dass wir da auch eine hohe Kreativität haben, uns immer wieder neue Schmerznahrungsquellen zu finden. Bitte das merken. Bitte das immer schneller merken. Nicht in diese Grube immer wieder reinfallen, wo wir dann vielleicht ja, für Tage drin verweilen und ja, weil der andere so war und es geht doch nicht und dann in so beleidigte Leberwurst und es wird mir so schwierig gemacht und mein Partner, meine Partnerin könnte doch auch mal ein bisschen aufmerksamer sein und ein bisschen mehr Verständnis haben und so weiter. Dann geht man in diese beleidigte Leberwursthaltung und verbleibt dann da über eine gewisse Zeit und irgendwann merkt man, ja, ist doch ein totaler Schwachsinn, was du da machst. Und dann kommt man langsam wieder aus dieser Grube raus. Beim nächsten Mal, wenn wir reinfallen, vielleicht kommen wir dann ein bisschen schneller raus. Beim wieder nächsten Mal kommen wir noch schneller raus. Dann sind wir wieder länger drin. Dann kommen wir wieder mal schneller raus. Ja. Und irgendwann gelingt es uns vielleicht sogar zu erkennen, Mensch, da ist eine Grube vor mir, wo ich normalerweise immer wieder reingefallen bin. Jetzt gehe ich mal außen rum. Ich treffe eine Wahl. Ich wähle jetzt nicht die Grube, sondern ich wähle vielleicht diesen Weg, der außen an der Grube vorbeiführt. Und das ist natürlich ein erstes großes Erleben Richtung Freiheit. Also, und das dürfen wir überhaupt nicht unterschätzen. Es ist uns gelungen, den Geist einmal in eine neue Richtung auszurichten. Also, das ist ja sensationell. Die meisten Menschen, und das müssen wir uns einmal bewusst machen, die meisten Menschen wissen ja gar nicht, dass da eine Wahlmöglichkeit vorhanden ist. Also zumindest können wir sagen, wir haben davon gehört, wir wissen davon. Wir haben es auch schon ausprobiert und ab und zu ist es uns gelungen. Vielleicht sich daran erfreuen und nicht immer in die Frustration geht, mir gelingt es noch zu wenig oft. Auch da haben wir eine Wahl. Und da auch immer wieder sehr, sehr geduldig mit sich sein, sehr, sehr tolerant mit uns sein und sehr, sehr wohlwollend, mitfühlend mit uns sein. Es ist nicht so einfach, aus diesen alten Mustern rauszukommen. Und wie gesagt, nach unten haben wir oft das Gefühl, da in die Grube reinzugehen, das da irgendwie scheint es ganz leicht zu sein, aus der Grube wieder rauszukommen, scheint viel schwieriger zu sein. Na, Wilhelm Busch, ich muss einmal schauen, ob ich das Gedicht wieder entdecke. Das drückt es ganz einfach so toll aus, nach unten, dem Teufel fällt es von selber zu, nach oben musst du dich bemühen, so in der Art. Ja. Manchmal haben wir die Energie, auch uns zu bemühen und manchmal sind wir in Phasen drin, auch in einem Kurs, wo wir das Gefühl haben, ich habe gerade keine Energie. Ich möchte, oder so eine Stimme, eine innere Stimme, ich möchte mich jetzt nicht mehr bemühen. Ich habe die Nase voll. Ja. All das ist möglich. Aber natürlich gibt's auch die andere Seite, dass wir jetzt in einer Phase von dem Kurs eintreten, wo es auch schon ein bisschen leichter wird, wo der Geist sich auch schon leichter konzentriert, wo diese Gedanken und diese alten Furchen nimmer so fesselnd sind, wo sie schon etwas losgelassen wurden, wo wir vielleicht auch schon das eine oder andere ganz gut erkannt haben und gut in der Übung sind und wo es uns vielleicht gar nicht mehr so schwer fällt, uns einmal dem gegenwärtigen Moment anzuvertrauen, uns auf die Meditation einzulassen. Vielleicht auch da in eine Haltung zu kommen, die von einer gewissen Gebefreudigkeit auch geprägt ist. Gerade in der Meditation ist es ja auch wichtig, die Hingabe zu entfalten. Manche Menschen haben ein großes Talent, haben eine große Fähigkeit, bringen da auch einiges mit. An Hingabefähigkeit. Andere Menschen müssen das erst erlernen. Auch da vielleicht mit sich selber auch nicht zu sehr zu hadern, du hast da zu wenig mitgebracht in dieses Leben, nicht in so eine Furche reingehen, sondern mit dem, was wir mitgebracht haben, eben arbeiten. Wir haben alle ein großes Potenzial mitgebracht für dieses Leben. Wir haben große Fähigkeiten mitgebracht. Vielleicht sind die Fähigkeiten nicht immer gefragt in unserer Gesellschaft. Vielleicht sind sie gefragt in unserer Gesellschaft. Aber wir bringen alle große Fähigkeiten mit. Leider muss man sagen, ist unser Erziehungssystem nicht unbedingt darauf ausgerichtet, uns in unserem Potenzial zu unterstützen, unsere Fähigkeiten zu entfalten. Man stellt sich vor, man hat die Fähigkeit zu sein. Vielleicht sogar die Fähigkeit, nicht zu schnell zu sein, eher langsam zu sein. Er ist natürlich in unserer Gesellschaft nicht wirklich anerkannt und bis man schaut, ist man am Rande der Gesellschaft oder hält nicht mehr durch oder kann nicht mehr mitmachen. Er kann seinen Arbeitsplatz nicht mehr ausfüllen, so wie es von einem verlangt wird. Ja, und dann verliert man vielleicht sogar seinen Arbeitsplatz und man wird gern auch seine Fähigkeiten irgendwo einbringen, aber diese Plätze, wo man vielleicht seine Fähigkeiten einbringen könnte, eine gewisse Konstanz und eine gewisse Kreativität oder was auch immer, die gibt's irgendwie nicht. Wir haben irgendwie keinen Platz, wo wir hin können. Ich stelle es immer mehr fest, dass Menschen mit dem Ganzen, mit dem, was bei uns gerade so abläuft, gibt immer mehr Menschen, die mit dem nicht mehr zurechtkommen, wo ganz einfach das Tempo zu hoch wird und die dann irgendwie rausfallen. Und aber was bleibt einem dann übrig? Dass man in früh in Rente geht, in Vorruhestand geht, das gibt die Möglichkeit auch, aber das ist auch ein heftiger Weg, den man da beschreiten muss. Da muss man dann immer wieder beweisen, ich bin nicht okay. Ja? Ich bin nicht okay für dieses System. Ich meine, das ist ja auch nicht gerade so eine tolle innere Botschaft, die wir dann da entwickeln müssen. Ja, vielleicht auch was, wo in Zukunft immer wichtiger wird, dass wir da auch ganz neue Arbeitsplätze oder Seinsplätze, ich nenne es jetzt einmal Seinsplätze, entwickeln, wo wir uns auch gut einbringen, vielleicht neue Gemeinschaften entwickeln, wo wir uns auch gut einbringen können und unser Potenzial leben können. Wir alle haben, denke ich, auch ein Potenzial des Gebens. Wir können das üben, das ist übrigens etwas, was wir ganz leicht üben können, diese Geistesformation oder diese Haltung, diese Gesinnung. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, auch mehr materiell etwas zu geben. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, auch unsere Fähigkeiten auch zu geben, jemandem zu helfen bei der Arbeit, wenn er was macht. Es gibt immer wieder auch die Möglichkeit, jemandem ein bisschen von unserer Zeit zu geben oder jemandem ganz einfach ein liebevolles Wort oder ein Lächeln zu schenken. Also das muss nicht immer ganz was Großes sein. Es kann was Großes auch sein. Aber es können so diese kleinen Gesten auch sein. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich so beim Einkaufen bin. Und ich habe das die letzte Zeit immer mehr festgestellt, wie freundlich, vor allem sind es ja oft Verkäuferinnen, die an der Kasse sitzen, wie freundlich die alle sind. Also erstaunlich. Also dass sie nicht nur ein so Danke sagen oder Wiederschauen sagen, sondern immer mehr und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Also so, da wo ich mir denke, ja, wie kann das sein, dass die so freundlich sind? Die haben so viel den ganzen Tag um die Ohren und müssen da ja auch vielleicht nicht so eine erfüllende Tätigkeit machen, da immer nur die Lebensmittel da durch den Pieps zu schieben. Das ist ja noch nicht, wie man sich einen erfüllenden Prozess vorstellt. Und gleichzeitig hat man oft das Gefühl, die sind da so da und machen ihre Arbeit so aufmerksam, so achtsam, müssen sie auch machen und sind dann immer noch total freundlich. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen so Schulungen gibt, dass die so ausgebildet werden, dass die freundlich sein sollen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich habe selber tatsächlich auch so eine Schulung durchlaufen in meinem Elternhaus. Wir hatten ein Getränkevertrieb, wir hatten Limonadenherstellung am Anfang und dann später einen Getränkehandel. Und dann war es natürlich als Kind und als Jugendlicher schon gleich gar nicht immer, so war man nicht immer gut drauf. Ja. Und und das hat man durchaus auch mal so ein bisschen der Kundschaft auch so ein bisschen spüren lassen. Und jetzt kommt wieder, okay, was hätte man gebraucht? Und dann, wenn es dann losging, zwei von dem und drei von dem anstatt einem Kasten Bier und den kommt man dann gut abrechnen und dann war das erledigt. Dann war zwei von dem, drei von dem und fünf von dem und was soll ich nehmen und es wurde irgendwie ziemlich schwierig und man muss dann das alles ausrechnen. Also ich wurde dadurch ziemlich schnell schon sehr, sehr gut im Kopf rechnen. Ich kann heute noch total gut Kopf rechnen. Hat natürlich auch mit dieser Ausbildung zu tun. Und da muss ich sagen, wenn meine Eltern das mitbekommen haben, dass da so eine ungute Haltung da war. Also da bin ich schon darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Kunde König ist und dass man dem König sozusagen entsprechend auch begegnet. Also das ist so tief in mir drinnen, manchmal habe ich so das Gefühl, vielleicht fast ein bisschen zu tief so. So ein Pflichtding oder so. Ich muss immer zu allen nett sein. Alle sollen sich immer wohlfühlen, wenn sie in meiner Umgebung sind, wenn sie mit mir zusammen sind. Also so fast auch ein bisschen zu viel der Verantwortung. Wobei, es schadet nichts, wenn wir da auch immer wieder uns selber vielleicht auch ein bisschen besiegen und immer wieder versuchen, da außer inneren Widerstand oder außer inneren unguten Haltung da uns rauszuholen. In der Meditation ist es ja auch so, dass wir da immer wieder dieses kleine Üben praktizieren. Wenn wir merken, jetzt bin ich wieder beim Denken gelandet und dann gehen wir wieder zum Erleben zurück, gehen wir wieder zum Atmen zurück. Und man könnte sagen, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn wir das immer wieder üben, dann wird es zu unserer zweiten Natur und der Geist muss dann nicht immer wieder, jetzt bin ich wieder beim Denken gelandet, was denke ich denn da schon wieder? Der muss dieses ganze Prozedere irgendwann nicht mehr machen, sondern er gewohnt sich an, sofort auf das Erleben sich wieder auszurichten. Und diese Fähigkeit, die wir uns in der Meditation antrainieren können, die können wir natürlich auch im Alltag fortführen, dass wir einen Geist immer wieder auf das Heilsame ausrichten. Ja, die Gebefreudigkeit können wir in vielen Bereichen üben. Der Buddha hat gesagt, natürlich im materiellen Bereich ist es eine schöne Möglichkeit, die Gebefreudigkeit zu üben. Und dann spricht er davon, wir können auch Gebefreudigkeit im Bereich der Angstfreiheit praktizieren. Also Angstfreiheit verschenken. Und da habe ich mir am Anfang gedacht, ja, wie soll denn das gehen? Angstfreiheit, ja, wie ich habe doch selber manchmal Ängste oder Unsicherheiten, wie soll ich jetzt Angstfreiheit verschenken? Und da gibt's so eine tolle Lehrrede, wo der Buddha spricht von den 8 großen Gaben oder 8 Flüsse der Verdienste. Und er erwähnt zuerst die 3 ersten Flüsse der Verdienste. Das ist die Zufluchtnahme, sich dem Buddha, dem Dhamma der Lehre und der Sangha der Gemeinschaft, die der Übenden zuzuwenden, da Zuflucht zu suchen, sich darauf auszurichten. Das sind Flüsse des Verdienstes. Und dann spricht er von 5 großen Gaben, die wir praktizieren können. Und das sind die 5 Tugendregeln, werden sie auch genannt. An der Stelle, in der Lehre, spricht der Buddha von den 5 großen Gaben. Und es ist keine Lebewesen zu töten und zu verletzen. Nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wurde. Kein sexuelles Fehlverhalten zu praktizieren. Keine verletzende Kommunikation zu pflegen, keine harten Worte, keine Lügen zu verwenden und Alkohol und Drogen zu vermeiden. Und diese 5 Übungsempfehlungen oder Gaben, wenn wir die in die Welt geben, wenn wir eben Gewaltfreiheit in die Welt geben, wenn wir Gebefreudigkeit in die Welt geben, wenn wir verantwortungsvoll sind und ein sexuelles Verhalten praktizieren, das niemanden verletzt. Wenn wir ehrlich sind und wahrhaftig sind und wenn wir anstatt Alkohol und Drogen vielleicht die Meditation und die Achtsamkeitspraxis praktizieren, dann haben wir eine Ausstrahlung, wo niemand Angst haben muss. Wo ganz einfach der oder die uns begegnen, wissen, da droht mir keine Gefahr, da ist jemand, der ist okay. Und damit schenken wir einen Zustand, eine Atmosphäre der Angstfreiheit. Und es ist ein Riesengeschenk, das wir da machen können. Und was noch vielleicht beeindruckend ist, wenn wir dieses Geschenk nach außen geben, dann wirkt dieses Geschenk auf uns selbst zurück. Wenn wir diese Gabe, diese 5 Gaben praktizieren und nach außen immer wieder verschenken, geben, dann machen wir uns damit selber das größte Geschenk, weil wir sind auch gleichzeitig der Empfänger von der Gabe. Indem wir nach außen Angstfreiheit vermitteln und verschenken, haben wir innerlich einen Zustand der Angstfreiheit. Wir können uns auf uns selber verlassen. Wir spüren innerlich, ja, das Resultat von diesen karmischen Vorgang, von unserer rechten Gesinnung, von unseren rechten Gedanken, von unserer rechten Rede, von unserem rechten Handeln. Ja? Und es wirkt auf uns selbst zurück. Und das ist natürlich ein Ort der Angstfreiheit, den wir uns da selber kreieren, den wir uns da selber schaffen. Also sich das vielleicht auch einmal bewusst machen, dass wir da auch eine wunderbare Möglichkeit haben, indem wir die Sila-Praxis praktizieren, diese Übungsempfehlungen praktizieren. Aber auch da wieder sich vielleicht auch bewusst machen, so gut es uns möglich ist. Nicht jetzt mit Druck rangehen, ich darf jetzt kein falsches Wort mehr sagen, ich darf jetzt niemand mehr anschauen, der mir vielleicht gefällt, oder ich darf jetzt halt nie mehr einen schlechten Gedanken noch weiterdenken, auch in Bezug auf mich selber. Ich darf das nicht mehr machen, weil sonst bin ich da wieder nicht auf dem richtigen Weg. Sondern auch das wieder zu erkennen, das ist ein Übungsweg. Und der Buddha hat es tatsächlich so auch formuliert. Ich will mich darin üben, keine Lebewesen zu töten und zu verletzen. Ich will mich darin üben, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wurde. Ich will mich darin üben, sexuelles Fehlverhalten, das Leid verursacht, zu vermeiden. Ich will mich darin üben, Lügen und grobe Worte zu vermeiden. Ich will mich darin üben, Alkohol und Drogen zu vermeiden. Ich will mich darin üben. Manchmal gelingt uns vielleicht die Übung ganz gut und an einem anderen Tag, an einem anderen Moment, an einer anderen Stelle gelingt es uns weniger gut. Dann sich wieder an die Vergebenspraxis erinnern. Nicht in die Täter-Opfer-Haltung reingehen, sondern sich wieder vergeben, wieder einen neuen Entschluss fassen. Ich will mich in Zukunft mehr bemühen. Ich will noch ein bisschen besser aufpassen. Ich will auch meinem Körper vielleicht auch noch mehr vertrauen. Und wenn da hinten am Hinterkopf wieder irgendwas zu kribbeln anfängt oder so zum eng wird oder so ein Druck entsteht, dann schneller aufpassen, was passiert denn da gerade in meiner Kommunikation? Oder was passiert denn da gerade auch in meiner Gedankenwelt? Bin ich da gerade wieder vielleicht auch innerlich mit einer Gedankenwelt verbunden, die eben andere sehr, sehr verurteilt oder schlecht macht oder wo ich mich selber wieder runterziehe? Ja. Und dann versuchen, so gut es uns möglich ist, da auszusteigen und uns auf diese ganzen Kraftfelder, diese Kraftquellen, die wir uns jetzt im Kurs schon erarbeitet haben, da auch auszurichten. Eine der Möglichkeiten, die wir immer haben, die immer zur Verfügung steht, ist die Achtsamkeit auf den Körper. Wir können uns immer auf den Atem ausrichten oder wir können immer auch die Achtsamkeit auf die Unterbauchatmung richten. Vielleicht sogar für manche geeigneter. Der Unterbauch ist ein bisschen weiter weg von unserem Kopf, wo das Denken ja hauptsächlich stattfindet, als der Atem, den wir hier an der Nase beobachten können oder erleben können. Wenn wir am Unterbauch sind, dann sind wir da vielleicht ein bisschen weiter weg. Vielleicht hilft uns das. Und gleichzeitig ist es so ein Zu sich kommen, in seine Mitte kommen, das uns auch helfen kann und unterstützen kann. Ich hatte schon davon gesprochen, um aus einer gewissen Angst auch rauszukommen. Mein Bruder hat lange in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet, der ist jetzt im Ruhestand. Und er hat natürlich auch ganz viel mit Angstpatienten zu tun gehabt, mit Essstörungen, in dem Bereich hat er auch gearbeitet, mit Zwangspatienten, das war so eigentlich der Hauptbereich. Und er hat ganz viel Achtsamkeitsarbeit mit den Patienten gemacht. Auch dieses durch den Körper durchgehen hat er viel praktiziert. Und eben auch die Unterbauchatmung. Und er hat gesagt, wenn die Menschen nur mehr die Unterbauchatmung praktizieren würden, wäre viel weniger Angst in dieser Welt. Also ein ganz wichtiger Satz. Wenn die Menschen nur mehr die Unterbauchatmung praktizieren würden, wäre viel weniger Angst in der Welt. Und wenn weniger Angst in dieser Welt wäre, wäre natürlich automatisch weniger Hass und Gier in der Welt. Das sind die Folgeerscheinungen von Angst. Ja. Angst ist die Folgeerscheinung von unserer Ich-Bezogenheit, von unserer Verblendung. Ja. Wenn wir glauben, davon überzeugt sind, dass da ein abgetrenntes System ist, das wir Ich nennen und das wir absichern müssen und das wir immer neu aufrechterhalten müssen und das wir immer neu füttern müssen, immer neu zusammenbauen müssen, Da sind wir natürlich die ganze Zeit damit beschäftigt, mit haben wollen, einverleiben, zu meinen, mir und mich machen, ja, sich identifizieren, sodass dieses System auch irgendwie den Anschein von Sicherheit auch bekommt. Und all das, was diesem System gefährlich werden könnte, das versucht man natürlich so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen. Hass, Ablehnung, ja, Vernichtungsdrang. Welt ist voll davon, von Gier und Hass, ist voll davon, von Verblendung, ja, ist voll von Angst. Vielleicht, wenn man die Menschen vielleicht einmal ein bisschen anders betrachten würde, das hilft mir auch immer, dass ich nicht sehe, da ist so viel Hass in der Welt, sondern dass ich sehe, da ist so viel Verblendung in der Welt, da ist so viel, ja, so verblendete Ich-Bezogenheit in der Welt. Und aus dieser verblendeten Haltung heraus entsteht natürlich Angst. Dieses Ich könnte gefährdet sein, dieses System, dieses Gebäude könnte Schaden nehmen. Und dieses Gebäude nimmt auch die ganze Zeit Schaden. Und insofern sind wir eigentlich, wenn wir nicht diese ganzen Zusammenhänge einmal erkannt haben, sind wir eigentlich ständig in einer leichten Angst gefangen. Sind ständig in so ein englischer Mönch hat das einmal Low-Grade Panic genannt. In einer leichten Anspannung. Wir sind die ganze Zeit am Abchecken. Kommt da irgendwas auf mich zu, mit dem ich nicht zurechtkomme, das ich nicht mehr unter Kontrolle habe? Wir gewöhnen uns an, die Dinge schon im Voraus zu planen und zu kontrollieren, sodass ja nichts in der Zukunft auch entstehen kann, das uns gefährlich werden könnte. Aus lauter Angst, diesem Ich-System könnte was passieren. Und gleichzeitig haben wir natürlich vollkommen recht mit dieser Haltung, mit dieser Annahme, mit diesem inneren Spüren. Diesem Ich-System passiert auch die ganze Zeit was. Das löst sich nämlich die ganze Zeit auf. Jeder Gedanke löst sich auf. Jedes Machen löst sich auf. Jede Begegnung löst sich auf. Jede Emotion löst sich auf. Jeder Kontakt, den wir hatten, löst sich auf. Jeder Mensch, mit dem wir zusammen sind oder waren, löst sich auf. Jede Tätigkeit löst sich auf. Jeder Beruf, jeder Arbeitsplatz, jeder Wohnort, alles löst sich immer wieder auf. Spätestens im Anblick des Todes löst sich spätestens auf. Aber im Allgemeinen besteht das Leben aus einem ständigen Sterben, auch aus einem ständigen Auflösen. Und wenn wir uns dagegen sträuben, wenn wir dagegen ankämpfen, ja, was entsteht? Ein totaler Stress, totale Spannung. Und in der befinden sich die meisten Menschen. Wir versuchen dagegen etwas anzugehen, wogegen wir nicht angehen können. Alles ist vergänglich, alles löst sich auf, und zwar ständig. Da dagegen anzugehen, ja, was für ein Wahnsinn. Und gleichzeitig ist die Welt mit genau dem hauptsächlich beschäftigt, möglichst viel sich einzuverleiben, möglichst viel zu mein, mir und mich zu machen und dann dieses sogenannte mein, mir und mich Gebäude zu verteidigen. Im Kleinen und im Großen. Das ist die Ursache für Kriege. So seine Grenzen zu, Grenzen zu schützen. Die europäische Grenze zu schützen, dass nicht noch mehr Flüchtlinge, Asylsuchende in unser sicheres Wohlstandsland kommen. Ja. Auf die Art werden wir die Situation sicher nicht lösen. Ja. Wir müssen verstehen, und das ist ganz wichtig für die Zukunft, und wir werden immer mehr dazu gezwungen eigentlich, dass wir eine Menschheit sind, dass wir eine Schöpfung sind, dass wir nicht sagen können, hier in Deutschland schauen wir, dass wir irgendwie über die Runden kommen mit dem Klima, und die anderen müssen für ihr Klima sorgen. Hier schauen wir, dass wir irgendwie mit all dem zurechtkommen, mit der ganzen Energieversorgung, mit all dem und so, mit all den Schwierigkeiten, und die anderen müssen schauen, wie sie zurechtkommen. Hauptsache, wir haben genügend zu essen und zu trinken. Natürlich werden sich Menschen auf den Weg machen, die nicht genügend zu trinken und zu essen haben. Es ist doch selbstverständlich. Können wir uns da abtrennen, sagen, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, wo wir genau all diese Schwierigkeiten ja vielleicht sogar in die Wege geleitet haben durch unsere Kolonialisierung und durch unsere vielleicht verfehlte Entwicklungshilfe, wo oft ein Abhängigmachen von den Ländern im Vordergrund steht und nicht wirklich den Ländern zu helfen oder sich vielleicht auch mal rauszuhalten und nicht immer sich mit diesem, was wir alles wissen und unser Verständnis der ganzen Welt überstülpen. Auch der Natur. Auch da vielleicht einfach mal sich raushalten und die Natur wieder sich selber überlassen. Die Natur weiß sehr gut, wie sie sich regenerieren kann, wenn wir sie in Ruhe lassen würden. Auch die Erde, wenn wir sie mal in Ruhe lassen würden, die wird sich sehr, sehr schnell auch wieder regenerieren. Das Problem sind wir, die Menschheit. Dass wir so eine menschenbezogene Haltung haben und wir wissen alles, so eine überhebliche Haltung auch. Wir sind die Krone der Schöpfung. Und wir wissen, wo es lang geht. Ja. Loslassen von all dem Wissen. Demütiger werden. Gewaltfreier werden. Wahrhaftiger werden. Gebefreudiger werden. Sich wieder einfügen in das Ganze. Wir sind Teil von dem Ganzen. Sich rausnehmen aus dieser Separierung. Wir sind Teil des Ganzen. Wir sind Kinder Gottes. Ja, wir sind Teil der Menschheit, wir sind Teil der Schöpfung. Es ist nicht überheblich zu sagen, wir sind Kinder Gottes. Sich zu trennen von dem Göttlichen, das ist überheblich. Ja. Uns wird vermittelt, wir dürfen uns nicht als göttlich sehen, das ist Blasphemie. Ja. Das wird uns vermittelt. Genau umgekehrt müsste es sein. Wenn wir uns wieder als Teil des großen Ganzen sehen würden, würde unsere Ausrichtung, unsere Haltung sich verändern. Also das vielleicht nochmal so als großer Überblick zu unserem Verständnis, wie das Ganze zusammenhängt, wie wir funktionieren und was für einen Stress wir uns da antun mit unserer Ich-Bezogenheit und dieses Ich da auch noch abzusichern und aufrechtzuerhalten und wieder neu, ständig neu zusammenzupassen. Eigentlich, was wir in der Meditation machen, und das ist vielleicht auch einmal wichtig, ist, uns immer wieder neu zu bestätigen, ich bin doch da, ich bin doch da. Eigentlich mit jedem Gedanken sagen wir uns, ich bin doch da, ich bin doch da, ich bin doch da. Mal loslassen. Sich einmal für eine andere, neue Welt zu öffnen, für die übersinnliche Welt, für die gedankenlose Welt, zu öffnen. Unser Verstand hat eine gewisse Bedeutung, hat eine gewisse Wichtigkeit, aber wir sind in ein Fahrwasser gekommen, wo der Verstand ganz einfach zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat, zu viel Macht bekommen hat und wir müssen es wieder balancieren. Wir müssen diese übersinnlichen Bereiche wieder kultivieren. Wir müssen wieder lernen, in unsere Intuition zu kommen. Wir müssen wieder lernen, in eine neue Art von Kommunikation zu kommen, wo wir uns nicht rausnehmen, sondern wo wir uns reingeben. Wieder eine neue Art von Kommunikation zu lernen, nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Bäumen, mit den Steinen. Alles ist beseelt, alles trägt Weisheit in sich, alles ist voller Leben. Und da nicht zu denken, wir sind die Einzigen, die wirklich Leben in sich tragen. Es ist etwas sehr Befreiendes, wenn wir uns aus unserem Gefängnis da rausbegeben. Dafür ist es allerdings auch notwendig, sich hinzugeben. Der Weg, auch in der Meditation, besteht auf der einen Seite, sich hinzugeben, loszulassen. Das ist mehr das Aktive, was wir machen können. Unsere Gedanken, unser Machen, unser Kommentieren, unser Kontrollieren, das einmal loszulassen. Und dann gleichzeitig sich auf das einzulassen, was dann auf uns zukommt. Was mehr dieses Weibliche widerspiegelt. Das Loslassen ist mehr der männliche Teil, der aktive Teil. Das Einlassen, das sich empfänglich machen für diese Welt, die jenseits unserer Sinne ist, das ist mehr der weibliche Teil. Beides muss zusammenkommen. Auf der einen Seite, wenn wir nur loslassen und uns schwer tun im Einlassen, im Hingeben, im Empfänglichsein, ja, dann kommen wir schon auch an einen gewissen Punkt vielleicht in der Meditation. Ja, wir sind dabei, so loszulassen, aber irgendwie das andere, wo so vielleicht leicht auftauchen möchte, das verschwindet dann ganz schnell wieder. Und dann sind wir wieder damit beschäftigt, jetzt wieder neu uns zu üben und wieder an den Punkt hinzubegeben, und dann kommen wir wieder an den Punkt, wo wir vielleicht ganz gut losgelassen haben von unseren Gedanken, von unserem Machen, Kontrollieren und all dem. Und dann kommt die Welt, fängt an, sich zu zeigen. Und dann fangen wir an, jetzt darf ich ja nichts falsch machen. Also wieder, kehren wir wieder zurück in das Machen. Jetzt ja nichts falsch machen. Und in dem Moment, wo wir denken, jetzt ja nichts falsch machen, zieht sich diese Welt schon wieder zurück. Wir versuchen in diesem Stadium, in dieser Phase der Meditation, wenn wir da hinkommen, mal einfach empfänglich zu sein, sich vollkommen hinzugeben dem gegenwärtigen Moment, dem gegenwärtigen Geschehen, den gegenwärtigen Gefühlen, der gegenwärtigen Weite, der gegenwärtigen Beruhigung oder was auch immer. Sich dem anvertrauen, sich dem hingeben. Vielleicht so innerlich so okay, okay sagen. Oder sich nochmal so ein bisschen neu, ja. Vielleicht so ein innerliches Ja nochmal, ja. So ein innerliches vielleicht Erlaubnis geben auch. Es darf kommen, es darf mich durchdringen, es darf zur Wahrnehmung kommen, es darf aus diesem lange verdrängten Bereich wieder an die Oberfläche kommen. Aus diesem, ja, verdrängten Bereich, den wir durch unsere Verstandestätigkeit verdrängt haben, durch unser Glauben, dass es nur die Sinneswelt gibt. Das ist vielleicht mit das Traurigste an dem, was die Menschen so machen, dass sie sich mit so wenig zufrieden geben. Alle sind damit beschäftigt, möglichst viel zu bekommen, aber das ist eine Ebene, die eben nur sehr kurzfristig ist, dieses Befriedigen über die Sinne. Das ist ein Moment der Befriedigung, im nächsten Moment ist er schon wieder vorbei. Oft ist es so, auch sogar damit verbunden, dass wir Mordsenergieeinsatz machen müssen, um diesen Moment herbeizuführen, und dann ist der Moment, den wir so sehnlichst herbeigesehnt haben, der ist dann schon gar nicht so erfüllend, wie wir es gehofft haben, und dann ist er ganz, ganz schnell vorbei, und ja, wir müssen dann wieder neu anfangen. Und oft ist es so, wie Wilhelm Busch gesagt hat, dass dieser Wunsch dann Junge bekommt. Und dann sind wir wieder damit beschäftigt und wieder damit beschäftigt. Und das auch einmal erkennen, wie kurzfristig dieses Glück durch die Sinne ist und was damit verbunden ist, wie viel Aufwand damit verbunden ist. Und vielleicht auch sich einmal bewusst zu machen, dass es viel erfüllendere Ebenen des Glücks gibt, aber dafür, um zu diesen Ebenen des Glücks zu kommen, müssen wir eben diese noch relativ grobe Ebene loslassen. Es ist eine Ebene des Glücks, diese Ebene, wo wir Glück durch die Sinne erfahren können, aber es ist noch nicht das, was eben möglich wäre in einem menschlichen Leben. Und das ist vielleicht schon etwas, worüber wir so ein bisschen traurig sein können, dass die Menschen sich da wieder mit so wenig zufrieden geben, anstatt zu sagen, Mensch, da ist so viel mehr vorhanden, so viel mehr möglich in einem menschlichen Leben. Ich möchte mich da drauf ausrichten, ich möchte mich dahin orientieren, ich möchte mich da weiterentwickeln, da reinwachsen. Gleichzeitig ist dann natürlich damit verbunden, unsere größte Schwierigkeit, den Preis, den wir dafür bezahlen müssen, ist eben unsere Ich-Bezogenheit aufzugeben. Wir können nicht, und das ist die Schwierigkeit auf dem spirituellen Weg, wir können nicht gleichzeitig die Ich-Bezogenheit aufrechterhalten, dieses Ich-Gebäude aufrechterhalten und gleichzeitig das offene, weite, erfüllende Erleben. Das geht ganz einfach nicht. Auch in der Liebe ist es so. Wenn wir wirklich Liebe erleben wollen, ist der Preis, den wir dafür bezahlen müssen, die Ich-Bezogenheit. Augustinus, ein christlicher Mystiker oder Kirchenlehrer, hat das schon im dritten oder vierten Jahrhundert hat er gelebt, hat das schon damals zum Ausdruck gebracht. Der Preis der Liebe ist das Ich. Wenn wir wirklich Liebe in einer Tiefe erleben wollen, müssen wir die Ich-Bezogenheit aufgeben. Müssen wir uns ganz hingeben, ganz loslassen von uns selbst, ganz einlassen auf das, was da auf uns zukommt. Wenn sich da zwei Menschen treffen oder wir auch mit einem Kraftort in Verbindung kommen, wie es mir zum Beispiel da an dem Dolmen ergangen ist, wo ich wirklich auch versucht habe, mich vollkommen aufzumachen oder wo es mich fast von alleine da reingezogen hat. Und dann habe ich gespürt, wie von dem Stein, wo man ja denken würde, das kann ja wohl nicht sein, dass Stein diese tiefe Liebe ausstrahlt. Kann ein Stein lieben? Kann der mich beschenken? Oder vielleicht noch ein bisschen einfacher bei einem Baum? Das hat vielleicht, haben die meisten von uns schon erlebt, dass man am Baum hingeht und dann wirklich sich einmal für einen Baum öffnet und dann das Gefühl hat, der Baum, der beschenkt mich. Der strahlt zu mir zurück. Und wenn dann das zusammenkommt, dass man selber sich verschenkt und dann sich gleichzeitig empfänglich macht, das ist natürlich ein sehr, sehr beglückendes Erleben. Das können wir auch mit der Anusati-Praxis, von der ich auch schon gesprochen habe. Wenn wir uns zum Beispiel auf den Buddha ausrichten oder auf die Kuan Yin ausrichten oder auf die Ayakema ausrichten oder vielleicht haben wir da noch andere personifizierte heile Energiefelder, so wie ich das manchmal nenne. Wenn wir uns da ausrichten, da öffnen, dem hingeben, dann werden wir oder können wir erleben, dass von der anderen Seite wir auch beschenkt werden, dass die Liebe zurückgestrahlt wird. Und manchmal hat man das Glück in der Meditation auch, wird immer wieder berichtet, dass man erlebt, auf einmal ist ganz, ganz leicht gegangen. Auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, da ist irgendwas über mich gekommen. Vielleicht hat eine Deva uns dabei unterstützt, einmal tiefer reinzukommen. Was für ein schöner Gedanke. Was für ein schöner Gedanke oder eine schöne Ausrichtung, sich für die Deva-Welt auch in der Meditation zu öffnen und zu sagen, ihr seid herzlich eingeladen, mich auf dem Weg ins Licht, in die Weite, in die Auflösung zu begleiten. Gleichzeitig natürlich auch immer wieder die Bereitschaft, unsere Ich-Bezogenheit loszulassen. Hier kommt das alles so ein bisschen zusammen, was wir besprochen haben. Wir haben von Kraftquellen gesprochen. Wir haben versucht, auch ein gewisses Verständnis zu entwickeln, dass dieses Ich tatsächlich, wo wir alle mehr oder weniger überzeugt sind, dass das ein festes Gebäude ist, das absolut Substanz hat und Sicherheit bietet, dass das etwas ist, wo wir ständig neu zusammenbrauen müssen, so wird es manchmal genannt, zusammenbauen müssen, dass sich das ständig auflöst. Und diese Erkenntnis sollte nicht so schwer sein. Ob wir dann das dann umsetzen können in unsere Praxis, das ist natürlich noch mehr eine andere Frage. Aber zu erkennen, dass sich alles die ganze Zeit auflöst, man braucht ja bloß einmal versuchen, in der Meditation einen Gedanken festzuhalten. Also ein kleines Experiment. Mal versuchen, einen Gedanken festzuhalten. Keine Chance. Mal versuchen, einen Sinneskontakt festzuhalten. Keine Chance. Mal versuchen, ein Gefühl festzumachen. Keine Chance. Wenn es vielleicht uns gelingen würde, dann wär's der Tod. Dann wär's der Tod. Dann wird's aufhören zu fließen, was ja Leben bedeutet. Leben bedeutet ja fließen, ständige Veränderung, ständige Auflösung, um Raum zu schaffen für den nächsten Moment. Man müsste sich einmal vorstellen, der Moment, der würde jetzt bleiben. Ja, tot. Also Leben bedeutet eigentlich auch in einem tiefen Sinn ständig zu sterben. Ja. Und wenn wir uns für dieses Sterben öffnen, bedeutet es gleichzeitig, dass wir uns für das Leben öffnen. Und das ist auch auf dem Sterbebett dann eine große Unterstützung. Dann werden wir uns auch leichter tun, uns tatsächlich dem großen Sterben dann auch mal anzuvertrauen, wenn wir den Mut hatten, im Leben auch schon zu sterben, wenn wir den Mut hatten, das Leben zu leben. Das können wir üben in der Meditation, wo wir anfangen, das Leben mehr zu leben, mehr zu erleben, nicht auszudenken. Da ist die Übung und das ist doch sensationell, dass wir auf einen Weg gestoßen sind, der uns das ermöglicht. Ob wir es dann gleich umsetzen können, ist nochmal eine andere Frage. Bitte, wie gesagt, Geduld, 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 üben, 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 großzügig mit sich selber sein, aber wer vielleicht sich das auch einmal bewusst zu machen, was für eine privilegierte Situation oder was für ein großes Geschenk wir da bekommen haben. Wir haben einen Weg entdeckt, den wir beschreiten können. Und es ist alles andere als selbstverständlich.